Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Heute geht's ums Geld. Um das, dass die einen haben und die anderen erst noch eintreiben müssen als Medien. Und es geht um Meinung im Journalismus und warum so viele Mediennutzer nicht zu verstehen scheinen, wieso der Kommentar eines einzelnen Mitarbeiters nicht gleichzusetzen ist mit der Haltung einer ganzen Redaktion. Die ARD-Tagesthemen werden ihre Rubrik Kommentar nicht mehr Kommentar nennen, sondern ab heute Meinung. Warum das so ist, hat uns der erste Chefredakteur von ARD aktuell, Markus Bornheim, vor dieser Sendung erläutert.
Wir haben gemerkt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht so richtig etwas anfangen können mit dem journalistischen Genre Kommentar. Alle haben immer geglaubt, das ist der Kommentar der gesamten Tagesthemenredaktion, was er aber nicht ist. Und dann haben wir immer wieder als zweites den Vorwurf bekommen, der sei ja nicht ausgeglichen oder nicht ausgewogen genug, was ja auch nicht sein sollte als Kommentar. Jetzt wollen wir es klarer machen, denn wenn etwas nicht verstanden wird, dann müssen wir es eben ändern. Ab jetzt ist es die Meinung der Kollegin X oder des Kollegen Y und damit klarer als Meinung einer Einzelperson zu erkennen. Zudem wird das Spektrum breiter. Wir lassen immer wieder jetzt Pro- und Kontrapositionen zu. Und schrittweise soll sich auch die Zusammensetzung der Kommentierenden ändern.
Also mehr Diversität bei den Personen und mehr Klarheit bei der inhaltlichen Zuordnung. Beatrice Sternbach ist Professorin für praktischen Journalismus an der Technischen Hochschule Nürnberg, hat sich viel mit Komplexität im Journalismus beschäftigt und ich habe sie gefragt, wie sie diese Maßnahme der Tagesthemen findet.
Meiner Ansicht nach ist das tatsächlich nochmal eine Betonung, dass es sich um eine Meinung handelt. Auf der anderen Seite ist Kommentar ja ein eingeführter Begriff, unter dem auch jeder Rezipient das verstehen können sollte, dass das eben jetzt eine Kommentierung und kein Sachbericht ist. Aber das betont es noch einmal, ja, dass es hier wirklich um eine Meinung geht. Kommentar klingt immer ein bisschen distanzierter, ein bisschen abstrakter und Meinung ist, glaube ich, da sehr griffig.
Sie sagen es, es ist ein eingeführter Begriff der des Kommentars. Warum aber tun sich dann Mediennutzer so schwer, diese Kategorisierung zu begreifen?
Zum einen verschwimmen die Darstellungsformen im Journalismus. Ich beobachte das auch sehr stark im Printjournalismus, dass auch die tatsachenbetonten Formen wie die Nachricht, der Bericht, dann spätestens im letzten Satz immer noch so einen Meinungsschlenker kriegen. Beziehungsweise es gibt ja auch die These davon, dass auch Berichte eben über die Auswahl, über die Statements der Quellen auch schon eine gewisse Meinung oder ein Statement transportieren. Aber wie gesagt, das verwischt so ein bisschen. Das ist der eine Grund. Der zweite, dass Rezipienten auf einer Art Metaebene wissen müssen, wie Medien funktionieren, also wie sie sortiert sind, wie sie strukturiert sind, warum es welche Ressorts gibt, warum Themen eben so einsortiert werden und eben auch letztlich den Unterschied kennen zwischen tatsachenbetonten und meinungsbetonten Formen. Und da ist die Reportage, das Feature liegt ja so ein bisschen mittendrin, aber wir haben ganz klar mit dem Kommentar, mit dem Leitartikel, gerade auch in Printmedien haben wir ausdrücklich Meinungsformen, in denen ganz klar ist, da sagt ein Redakteur seine Meinung.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die Medien selber Verantwortung dafür tragen, dass viele Nutzer, wir kriegen das ja im Deutschlandfunk auch mit über unsere Hörerpost, über die Post der Hörerinnen und Hörer, dass viele sagen, ja, dieser Kommentar war nicht ausgewogen. Das heißt, viele Nutzer verstehen nicht, dass ein Kommentar ja per se eine Meinungsäußerung ist, die nicht ausgewogen sein muss. Haben wir da eine Verantwortung als Journalistinnen und Journalisten, dass wir unsere einzelnen Kategorien sortenrein halten?
Naja, erstmal schon die Verantwortung und die Verpflichtung, das auch zu kommunizieren, also transparent zu machen, wie ein Medium, wie Journalismus, wie eine Redaktion funktioniert, wie sie was entscheidet. Wir haben ja eigentlich mit ZAPP auf dem NDR nur noch ein Medienmagazin, das tatsächlich mal hinter die Kulissen schaut und das.
Im Fernsehen.
Im Fernsehen, pardon, ja, richtig. Im Hörfunk gibt es noch ein paar mehr Sendeplätze, da haben eigentlich gerade die Inforadios tatsächlich immer so einen festen Platz für solche Dinge. Aber wer hört das? Das sind Menschen, wie ich jetzt, die sowohl in der Praxis als auch jetzt in der Wissenschaft eben hier sehr themenaffin sind, was Medien betrifft. Das ist das eine. Das Zweite ist aber auch, dass es so etwas wie Medienkompetenz oder Medienbildung geben müsste. Und das steht zum Beispiel ganz klar drin, auch im Auftrag beispielsweise auch der Landesmedienanstalten, ja, die für den privaten Rundfunk zuständig sind. Die hat man ja öffentlich-rechtlich strukturiert quasi angelegt, damit die eben auch so einen öffentlichen Auftrag kriegen. Also nicht nur Lizenzen vergeben jetzt für private Radio- und Fernsehsender, sondern dass das tatsächlich eine öffentliche Aufgabe ist. Und ich denke, das gehört auch gerade bei öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten dazu, hier Medienbildung zu machen, auch Schulen und so weiter. Aber wo passiert es? Es gibt zwar schon lange diese Aktion des Zeitungsverlegerverbandes, ja, Zeitung und Schule, Zeitung in der Schule, Schule, wo Schüler halt Medienkompetenz erwerben sollen und was ist. Das Ganze wird jetzt sozusagen hochproblematisch, klingt so dramatisch, aber es ist natürlich schwierig im digitalen Zeitalter, wo tatsächlich eben nicht nur Redaktionen journalistische Angebote produzieren, sondern jeder letztlich. Und gerade auch im Internet, noch dazu auf den sozialen Kanälen, wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen hier einfach mal eine Sachinformation zu geben oder eben tatsächlich auch eine Meinung. Das ist ja eher meinungslastig und das, glaube ich, transportieren viele, übertragen viele dann auch auf die klassischen Medien und finden sich da irgendwie nicht mehr zurecht, beziehungsweise die älteren Nutzer, die eher noch diese Aufteilung kennen, die sehen eben so ein Ineinanderfließen von sachlichen Berichten und Meinungen und das ist ihnen zu gefärbt, wird natürlich auch beeinflusst durch die sehr öffentlich geführte Debatte über Stichwort Lügenpresse und so weiter.
Bleiben wir mal bei den klassischen Medien nochmal. Wie beurteilen Sie denn dieses Phänomen, dass man auch in den Nachrichtensendungen, egal ob jetzt bei Privatsendern oder bei öffentlich-rechtlichen Sendern, dann nochmal diesen Abbinder des Korrespondenten hat, bei Berichten zum Beispiel vor Ort, dass der Korrespondent dann nochmal eine persönliche Einschätzung zum Schluss gibt?
Ja, das wird auch verstärkt dadurch, dass man häufig ja auch den Korrespondenten oder die Korrespondentin dann auch im Bild sieht. Das hat meiner Wahrnehmung nach auch in den letzten Jahren zugenommen, dass ich nicht nur Bilder dann von dem Ereignis oder von dem Ereignisort sehe, sondern dass ich wirklich auch den Korrespondenten nicht aus dem Off höre, sondern dass ich den sehr lange sehe. Das trägt natürlich auch ein bisschen dazu bei, dass sich der Zuschauer oder der Hörer oder so ein bisschen besser identifizieren kann mit der Figur, die ihm da was erzählt. Aber das provoziert möglicherweise auch dazu, dass die Journalisten so meinen, sie müssten das jetzt irgendwie noch abschließen durch so eine persönliche Einschätzung. In der Ausbildung sage ich den Studierenden immer, bitte tun Sie es nicht. Also am Ende eines sachlichen Berichts steht jetzt nicht, aber es wäre schön, wenn doch eben die Bundeskanzlerin endlich mal darauf hören würde oder wenn sich endlich mal was verändern würde oder so. Tun Sie es nicht, weil das ist auch so ein bisschen... Da gab es mal so eine Welle schon in den 70er Jahren, dass Medien, der Journalismus so gesehen wurden als die Oberlehrer der Nation. Also immer so den moralischen Zeigefinger hebend und sagend, das ist alles nicht in Ordnung, so wie das läuft. Also wirklich bewertend und kommentierend und weniger einfach einordnend die Hintergründe erklären. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die man mal reflektieren, die man diskutieren muss.
Hängt das auch damit zusammen, dass von Journalistinnen und Journalisten immer wieder gefordert wird, dass sie Haltung zeigen müssen?
Ja, das ist so. Wir hatten gestern erst eine Diskussion über Journalismus, Journalistenausbildung. Da ging es auch um diesen Begriff der Haltung. Was heißt das eigentlich? Es gibt kein Synonym, auch im Englischsprachigen nicht, wo ich sage, das erklärt es gut. Aber mir kräuselt so ein bisschen die Stirn, wenn ich mit diesem Begriff der Haltung umgehe. Ja, also...
Ich merke, nee. Sie können damit nicht allzu viel anfangen.
Nein, oder? Also es ist schwierig. Was ist eine Haltung? Ja, ich habe eine Haltung als Mensch. Die Frage ist, ob ich die übertragen sollte auf meine Rolle als Journalistin. Ja? Also hat die da was zu suchen, meine persönliche Haltung? Und nicht die Haltung sollte im Vordergrund stehen, sondern wirklich immer wieder die Frage, was muss mein Hörer, mein Leser, mein Zuschauer wissen über dieses Thema, damit er das verfolgen kann, damit er sich auf dieser Basis eine Meinung bilden kann. Und da tut meine persönliche Haltung überhaupt nichts zur Sache. Auch das ist etwas, was wir schon sehr lange diskutieren. Also sollte ein Journalist jetzt nicht nur eine Haltung haben, sondern dann tatsächlich auch aktiv werden. Ja, also gerade stellt sich das für Kriegs- und Krisenreporter. Sollen die da zuschauen, wie Menschen irgendwie sterben, oder sind sie da gezwungen, nicht nur das zu dokumentieren, sondern tatsächlich auch einzugreifen? Schwieriges Thema,
sagte Beatrice Sternbach, Professorin für praktischen Journalismus an der TH Nürnberg. Übrigens, mit dem Thema Haltung im Journalismus werden wir uns am Freitag in unserem neuen Podcast nach Redaktionsschluss ausführlich beschäftigen, den Sie dann abrufen können über alle gängigen Podcast-Player und unsere Homepage. Und wenn Sie nicht so im digitalen Zuhause sind, in gekürzter Fassung wird der Podcast als Sendung dann auch am Freitag ausgestrahlt, wie gewohnt um 15.35 Uhr. Die Wochenzeitung Die Zeit ist ein Phänomen. Im Gegensatz zum Rest der Printbranche kann sie ihre Auflage seit Jahren stetig steigern. Das zweite Quartal dieses Jahres brachte wieder eine Rekordzahl, über 500.000 verkaufte Druckexemplare pro Woche. Nicht ganz zu Unrecht nennt sich Die Zeit also in ihrer Eigenwerbung Deutschlands größte Qualitätszeitung. Doch was macht ihren Erfolg aus? Vera Linz ist für uns dieser Frage nachgegangen.
An der Zeit finde ich gut, dass es lange, gut recherchierte Artikel sind, dass man eben sich mal ein bisschen Zeit für ein Thema nehmen muss und dann vielleicht auch verschiedene Aspekte mal davon mitbekommt und nicht diese Schnellschüsse, was ja heutzutage eher die Regel ist.
Mir gefällt gut, wie sie Themen, die so in der Luft liegen, aufgreifen, ohne dabei reißerisch zu sein. Immer mehr im Bemühen, nicht nur zu informieren, sondern einer Sache so wirklich ein bisschen näher kommen zu wollen.
Lobende Worte von den Zeitlesern Gunda Hörner und Christian Ulrich. Ansichten, die offenbar typisch sind, wenn man nach den Gründen für den Erfolg der Zeit sucht. Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo zeigt sich zwar überrascht, dass die Abozahlen im letzten Quartal erneut gestiegen sind, aber
ein bisschen wissen wir was, wenn ich ehrlich bin, denn wir haben die 5000 unserer neuen Leser gefragt und Leserinnen gefragt, was ihnen an der Zeit gefällt. Und die wichtigste Auskunft war, sie fanden die Art und Weise und die Tonlage, wie wir über Corona berichtet haben, gut und auch besser als bei anderen, die sie in dieser Zeit gelesen oder gesehen haben.
Der Unterschied, die Berichterstattung zu Corona sei weder verharmlosend noch zu aufgeregt gewesen. Die Mischung aus Tonlage und fundierter Recherche ist ein Markenzeichen der Zeit, die damit ein bestimmtes Lebensgefühl trifft und den Wunsch bedient, angeschlossen zu sein an wichtige Debatten. Volker Lilienthal, Professor für Praxis des Qualitätsjournalismus an der Universität Hamburg, sieht daneben noch einen weiteren Grund für den Erfolg der Zeit.
Ich denke, wenn sich zwei Zeitleser treffen, dann haben die sich immer etwas zu sagen. Aber im Gespräch bleiben muss man natürlich auch mit denen, die anderer Meinung sind. Und auch da hat die Zeit ja Impulse gesetzt, als sie die Aktion Deutschland spricht startete und Menschen sozusagen in der wirklichen Welt miteinander ins Gespräch brachte, Treffen organisierte. Also das war schon eine sehr gute Idee.
Die sich auch im Blatt wiederfindet. 2019 hat die Zeit extra das Ressort Streit gegründet, um den Leserinnen die Möglichkeit zu geben, sich mit Meinungen zu konfrontieren, denen sie ansonsten nicht ohne weiteres begegnen würden. Für Giovanni Di Lorenzo ist das ein zentraler Punkt der Zeitphilosophie.
Das bei uns Auffallende ist ja gerade, dass wir es noch schaffen, Menschen sehr unterschiedlicher politischer, weltanschaulicher, religiöser Anschauung anzusprechen und nicht fokussiert sind auf eine bestimmte homogene Klientel. Das ist unser großes Kapital, das ist das, was wir auch so gerne beibehalten würden. Dafür kämpfe ich sehr, wenn man im Sinne von Jürgen Habermas den öffentlichen Diskurs noch strukturieren will als Medium, dann braucht man auch Menschen sehr unterschiedlicher Ausrichtung.
Man verstehe sich dabei durchaus als Bastion der Vernunft. Oder anders gesagt,
auf jeden Fall sind wir noch eine recht gut funktionierende Volkspartei. unter den Medien.
Dafür spricht auch, dass die Leserschaft durchaus divers ist. Ein hoher Anteil etwa habe keinen akademischen Abschluss, erklärt Giovanni Di Lorenzo. Und noch ein Erfolgsfaktor spielt eine Rolle. Die Titelgeschichten sind oft philosophisch oder gar psychologisch angehaucht. Überschriften wie »Macht der Angeber«, »Wird am Ende alles gut? 250 Jahre Hegel« oder »Corona-Impfungen, wann kehrt die Freiheit zurück?« verbinden Emotionalität mit aktuellen Themen. Volker Lilienthal von der Uni Hamburg.
Die Zeit war ja immer eine liberale Wochenzeitung und als solche hat sie sich immer auch für das Individuum interessiert. Wie geht es uns also in der heutigen modernen Lebenswelt? Diese Fragen hat die Zeit immer mitbearbeitet. Das heißt, sie hatte immer ein Interesse an der Lebenswelt der Menschen und das wird sicherlich auch mitgutiert.
Was nicht heißt, dass immer alles gelingt und jeder Artikel glänzend ist. Ein Pro- und Kontra-Beitrag zur Seenotrettung etwa sei dem Thema nicht gerecht geworden, räumt Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo ein. Und auch Volker Lilienthal ärgert sich gelegentlich über die Zeit. Zum Beispiel über einen, wie er sagt, schön gefärbten Artikel über Sigmar Gabriel, der im Juli erschienen war. Am Gesamteindruck ändere das aber nichts, denn Fehler, so Universitätsprofessor Lilienthal, dienten aufgeklärten Redaktionen dazu, daraus zu lernen.
Und das berichtete für uns Vera Linz. Während sich die Redaktion der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit also relativ entspannt zurücklehnen kann, versucht eine kleine Redaktionsmannschaft in Münster, den Lokaljournalismus vor Ort vielleicht nicht zu retten, aber doch auf einem gewissen Niveau zu halten. Denn in der westfälischen Universitätsstadt gibt es zwar noch zwei Tageszeitungen, aber sie gehören nur einem Verlag. Das lokaljournalistische Angebot RUMS möchte eine Alternative bieten und stellt einen täglichen Newsletter zur Verfügung. Und ab heute sollen die Leser dafür zahlen. Christopher Obhofen über ein Geschäftsmodell, von dem noch niemand weiß, ob es funktionieren wird.
Eigentlich sollte der lokaljournalistische Newsletter RUMS erst im Mai starten. Dann kam Corona und alles ging ganz schnell, erinnert sich Katrin Jäger, Redakteurin bei RUMS.
Also wir sind am März, glaube ich, gestartet, zu Beginn wirklich der Corona-Krise, nachdem wir erst gedacht hatten, wegen Corona machen wir gar nichts mehr. Die Leute wollen nichts von uns wissen. Und dann haben wir aber selber auch an uns selbst und überhaupt in unserem Umfeld gemerkt, nie ist dieses Informationsbedürfnis größer gewesen als gerade zu Beginn der Corona-Krise.
Katrin Jäger stammt wie der Rest des RUMS-Teams aus Münster, soweit so gewöhnlich. Viele andere in dem Projekt leben allerdings nicht mehr dort. Gemeinsam waren sie aber der Meinung, dass lokaljournalistisch in Münster etwas passieren müsse. Wegen Corona entschlossen sie sich deshalb früher als vorgesehen mit RUMS zu starten und zwar anders als geplant, kostenlos. Seit heute ist das Angebot kostenpflichtig, 8 Euro im Monat, normalerweise.
Wir haben tatsächlich Leute, die auch gesagt haben, wir können auch ein bisschen mehr geben, nehmt ruhig ein bisschen mehr. Die dürfen uns dann 15 Euro zahlen, über die wir uns natürlich freuen. Und dann gibt es noch das Abo für Großzügige, das sind auch Förderer, die es einfach wichtig finden, dass die Stadtgesellschaft noch eine weitere Stimme bekommt. Die zahlen 40 Euro.
Die Sehnsucht einiger Münsteraner nach mehr Vielfalt im Lokaljournalismus muss also ziemlich groß sein. In Münster gibt es zwar noch zwei Tageszeitungen, die erscheinen allerdings im gleichen Verlag und haben die gleichen Inhalte. Eine Situation, die es nicht nur in Münster gibt, erklärt der Kommunikationswissenschaftler Professor Bernd Blöbaum.
Wir haben in Deutschland ja zunehmend das Problem, dass gerade im lokalen, regionalen Raum zu wenige Medien eigentlich noch vorhanden sind, weil immer mehr Konzentration auf diesen Medienmärkten stattfindet. Und deshalb ist jede Initiative, die hier mehr Vielfalt bietet, ob in Münster oder an anderen Stellen, sehr begrüßenswert.
Blöbaum ist Direktor des Instituts für Kommunikationswissenschaften an der Universität Münster. Er kennt die Stadt und RUMS daher gut.
Das ist ein sehr positiver Effekt für die publizistische Vielfalt in der Region, in Münster und im Münsterland. Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass sich so eine Initiative wie RUMS jetzt aufmacht, dort das Angebot zu erweitern.
Und damit in Konkurrenz zu den Lokalzeitungen vor Ort tritt, auch wenn die Redakteurin Katrin Jäger das etwas defensiver formuliert.
Man kann es Konkurrenz nennen, man kann aber auch sagen, also wir sind ja nun wirklich sehr, sehr viel kleiner, wenn auch natürlich effektiv, aber man kann es auch Ergänzung nennen. Also ich glaube einfach, was in der normalen Wirtschaft auch funktioniert, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube, das ist für eine Stadt einfach wichtig, mehrere Medien zur Verfügung zu haben.
Tatsächlich ist der Umfang von Rums deutlich geringer als der der regionalen Tageszeitungen. Rums ist allerdings auch ein sogenanntes hyperlokales Medienangebot. Das verrät auch der Name Rums, der nichts anderes bedeutet als rund um Münster. Das Berichterstattungsgebiet ist also deutlich kleiner als das der Tageszeitungen und genau das zeichnet solche hyperlokalen Medien aus. Die gibt es in vielen Städten, aber wirtschaftlich erfolgreich sind diese Angebote eher selten. Kaum jemand kann davon leben. Ob Rums erfolgreicher sein wird? Für Blöbaum kommt es dabei vor allem auf zwei Dinge an.
Das erste ist, dass es gelingen müsste, eine, ich sag mal, Community zu bilden, eine Gemeinschaft von Leserinnen, Lesern, die bereit sind, für diesen publizistischen Mehrwert, den Rums bietet, auch Geld zu bezahlen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass dieses Medium professionell gemacht sein muss. Und ich denke, da ist Rums auf einem sehr guten Weg.
Professionell sind auf jeden Fall die Bedingungen. Während die meisten hyperlokalen Angebote nur von ein oder zwei Personen betrieben werden, ist das bei Rums anders. Es gibt zwei angestellte Redakteure, freie Mitarbeiter, Leute, die sich um Technik kümmern und um das Geschäftliche. Niemand davon macht das in Vollzeit, aber das Team ist breit aufgestellt und alle kommen aus der Branche. Hinzu kommen mehrere Gesellschafter. Einer von ihnen ist der ehemalige Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer, der auch Kolumnist bei Rums ist. Brinkbäumer, der jetzt in New York lebt und selber aus Münster stammt, sagte zum Start von Rums:
Also Patriotismus, Lokalpatriotismus ist ein Grund. Begeisterung für Journalismus ist ein zweiter. Ich glaube, dass es unbedingt engagierten Journalismus braucht. Kein Journalismus ist wichtiger als der lokale oder regionale. Und drittens mag ich Abenteuer.
Und bei diesem Abenteuer wird es jetzt ernst. Es geht darum, ob Rums sich finanziell tragen kann. Zahlen nennen die Macher bislang nicht. Und bisher fokussiert sich das Angebot auf den Newsletter. Erst vor kurzem hat die Redaktion allerdings mit längeren Hintergrundartikeln auf der eigenen Homepage angefangen. Je mehr Leser für Rums zahlen, desto mehr Texte könnten es werden. Perspektivisch sind Veranstaltungen geplant. Die Unterschiede zum Angebot der regionalen Tageszeitungen werden also kleiner. Ein entscheidender Unterschied wird aber wohl immer bleiben. Rums kommt ohne Papier aus.
Christopher Ophofen berichtete und zum Schluss von Münster an die Ostsee.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Cornelia Merkatz. Ich bin Leiterin der Lokalredaktion Zinnowitz der Ostsee-Zeitung. Unsere Schlagzeile für morgen lautet: Silvester auf Usedom. Große Stille oder großer Knall? Hintergrund ist, dass ja bis zum Jahresende Großveranstaltungen verboten sind, aber Silvester auf Usedom eigentlich dafür bekannt ist, dass es dort wunderschöne, riesige Veranstaltungen am Strand gibt mit tausenden Leuten. Und nun müssen sich die Kurverwaltung, die Eigenbetriebe, die Gemeinden Gedanken machen. Das ist genau jetzt die Zeit dafür, was denn nun werden soll. Soll alles ausfallen und es gibt gar nichts, die große Stille also, oder aber gibt es irgendetwas anderes, wo man dennoch von einem großen Knall sprechen kann, einem großen Wurf? Und morgen gibt's mehr dazu.
Und das war's bei uns, von Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren, sagt Brigitte Beetz. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Büchermarkt hier bei uns im Deutschlandfunk.